Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch. Mit ihrem Wahlprogramm möchte die CDU Göttingen die Menschen abholen und für die Kommunalwahl im September möglichst viele WählerInnen von sich überzeugen. In ihrem Programm sprechen sie wesentliche Punkte an: die lokale Wirtschaft, Bildung, Klimaschutz und noch einiges mehr. Wie sich die CDU Göttingen unter anderem zu einem innenstadtnahen Parkhaus, Videoüberwachung im öffentlichen Raum und der Einführung neuer Steuern positioniert, hat Nico Mader erfragt. Er hat dafür mit Esan Kangarani, dem Oberbürgermeisterkandidaten der CDU, über das Wahlprogramm gesprochen.
Guten Tag, Herr Kangarani. Das Wahlprogramm, mit dem die CDU möglichst viele Sitze und auch den nächsten Oberbürgermeister der Stadt stellen will, das ist ja jetzt veröffentlicht und wir gehen jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. In der Präambel haben Sie ja schon geschrieben, oder Ihre Partei. Ihre Partei steht für ein Göttingen, das, Zitat, funktioniert, Zitat Ende. Was funktioniert in Göttingen momentan alles nicht?
Wenn man jetzt den Blick auf die Stadtverwaltung wirft und auch das, was wir in der Präambel angedeutet haben, dann geht es natürlich in erster Linie um effektive Prozesse im Rathaus. Das heißt, sprechen auch alle Einheiten miteinander dort? Wird in der Bauverwaltung hinreichend mit der Finanzverwaltung gesprochen? Wird es, wenn es um die Koordinierung von großen Projekten im Planungs- und Genehmigungs- und Vergabebereich geht, hinreichend so agiert, dass die Prozesse schnell laufen können? Und ich glaube, dass es überhaupt klappt und dass die Leute absehbar mit Erfolgen beglückt werden können, das steht derzeit noch in Frage und das meinen wir mit funktionieren.
Ein großes Thema generell und auch ein großes Thema, was man der CDU immer zurechnet und wofür sie auch steht, ist der Bereich Wirtschaft. Und da haben Sie im Wahlprogramm, die Idee habe ich gelesen, Sie möchten die kommunale Wirtschaft mehr in städtische Verfahren, städtische Bauprojekte einbinden und einbeziehen. Wie stellen Sie sich das vor? Mit welchen Maßnahmen soll das umgesetzt werden?
Na, hier geht es ja um die Vergabeverfahren. Dieser Punkt, den Sie hier rausgepickt haben, betrifft die Ausschreibung und die Frage, wie können wir bei kommunalen Projekten kommunale Handwerksunternehmen mit einbinden. Das geht durch die Kriterienausschreibung. Das muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten bei der Vergabe. Da wird ja auch immer kritischerweise geguckt, wie werden eigentlich Projekte der öffentlichen Hand vergeben. Hier geht es aber letztlich darum, dass man bei den Ausschreibungen gezielt Kriterien auswählt, bei denen kommunale Handwerkerinnen und Handwerker sich gut und bereitwillig auch für solche Projekte bewerben, damit das Geld, was die Stadt für die Bewerkstelligung solcher Projekte ausgibt, auch hier bleibt. Das hat natürlich eine gute Win-Win-Situation. Nicht nur, dass wir Arbeitsplätze sichern in unserer Region, sondern dass der Handwerksbetrieb, der dann Gewerbesteuern zahlen muss, seine Gewerbesteuern an die Stadt Göttingen zahlt. Deshalb Win-Win.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Teil im Wahlprogramm richtig verstanden habe, aber er ging genau auch auf diese Problematik ein. Und zwar, da gab es eine Passage, da ging es um Benachteiligung von regionalen Anbietern und regionalen Bauträgern, sage ich jetzt mal. Sehen Sie die schon in dem Zusammenhang oder ist das ein anderer Aspekt, der damit verwandt ist?
Nein, Sie haben das ganz hervorragend verknüpft, den Zusammenhang. Wenn man sich mit den Unternehmern und Unternehmerinnen hier in Göttingen unterhält, dann wird häufig auch die Frage gestellt, wie ist eigentlich der Prozess für diese Ausschreibung? Man darf jetzt gar nicht so kompliziert denken. Also wie viel Arbeit muss ein lokales Unternehmen eigentlich dafür aufwenden, um sich an so einem Vergabeprozess zu beteiligen? Das ist etwas, das haben wir in der Hand. Das hat nicht unbedingt mit Vorschriften zu tun, sondern wie ist eigentlich das Portal? Wie ist eigentlich der Zugang zu diesem Portal, wo diese Aufträge ausgeschrieben werden? Wie werden Benutzername und Passwort vergeben? Das sind Dinge, da muss ich manchmal zucken und denken, Mensch, wie kann man da vielleicht nochmal das effektiver gestalten, dass wenn wirklich Unternehmer sagen, das ist mir zu kompliziert, der ganze Vorgang, technisch mich hier zu bewerben. Und dass dann am Ende nur große Unternehmen und große Handwerksbetriebe und Argen und was auch immer sich bewerben können, weil sie ein Team von Leuten haben, die sich mit dieser Ausschreibung befassen und halt nicht der Malermeister, der zwei Gesellen hat und die Ausschreibungsverfahren und die Bewerbung selbst formulieren muss. Das ist damit gemeint, Vereinfachung von Prozessen hier auch vor Ort. Ich habe so viele Handwerkerinnen schon gehört und Handwerker, die sagen, nö, wir bewerben uns nicht, weil es uns so kompliziert ist. Da möchten wir ansetzen.
Es ist ja jetzt eine wunderbare Nähkästchenfrage. Können Sie da mal so vielleicht, wenn Sie keine Namen nennen, aber mal so aus den Ortschaften oder Bereichen, wer hat sie da angesprochen? Woher kommen die? Sind das Göttinger oder sind es Leute aus Gleichen, Duderstadt? Wer hat sich da bei Ihnen gemeldet?
Tatsächlich sind es mehr Leute aus dem Landkreis, die haben aber auch unterschiedliche Vergabeprozesse. Die Stadt Göttingen schreibt für sich aus und der Landkreis schreibt für sich aus. Und tatsächlich habe ich häufig gehört, dass die Prozesse beim Landkreis einfacher und effektiver sind. Und da das auf der Rheinhäuser Landstraße zum Hiroshima-Platz nur 15 Meter von der Gebäudewand zur nächsten Gebäudewand sind, sollten wir vielleicht mal schauen, wie die es machen und es auch entsprechend anpassen. Aber der Druck ist auf allen Seiten da und auch Göttingerinnen und Göttinger Unternehmen haben gesagt, sie bewerben sich nicht mehr, weil ihnen das zu kompliziert ist.
Ein anderes Thema im Bereich der Wirtschaft sind ja Gewerbestandorte, also auch wirklich plural, die Sie ja neu haben wollen. Wir sprechen also Minimum über 2. Wie ambitioniert sind Sie denn da hinsichtlich der Standorte und wo sollen die hin?
Die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen ist einer der 3 Säulen, nicht nur der CDU, sondern auch meines Oberbürgermeisterwahlkampfs. Ich bin ja mit dem, wenn überhaupt, einzigen greifbaren Versprechen herangetreten, nach einer Amtsperiode von 8 Jahren eine Konsolidierung des Haushalts zu erwirken, dass wir die Null erreichen, was die Schulden anbetrifft. So realistisch bin ich. Früher funktioniert das wahrscheinlich nicht. Und einer der Säulen ist die Erhöhung der Einnahmen aus Gewerbesteuern. So, und dafür müssen wir natürlich Gewerbegebiete ausweisen. So viele haben wir nicht mehr. Göttingen ist räumlich total beschränkt. Wir haben ganz wenige Flächen, die uns jetzt, sagen wir mal, ohne Stress zur Verfügung stehen. Wir müssen gucken, dass alte Gewerbe, was leer steht, neu belebt wird. Wir müssen gucken, dass wir in den entsprechenden Bereichen versiegeln, so wenig wie es geht. Wir sehen es ja, wenn es so warm wird, was passiert, wenn wir die Stadt versiegeln und auch die Randgebiete. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Dragonerhänger.
Jetzt wollte ich da nochmal nachhaken bei Ihrem Zitat hinsichtlich der Null im Haushalt. Im Göttinger Tageblatt wurden Sie ja auch auf dieser Thematik zitiert. War das Zitat jetzt 1:1 oder gab es da schon eine Abstufung oder eine Ausweitung Ihrer Position?
Naja, das ist das primäre Ziel. Da gab es keine Einkürzung. Also, dass ich sage, dass mein Ziel ist, und das formuliere ich jetzt hier als Versprechen, alles dafür zu tun, dass der städtische Haushalt in 8 Jahren, wenn die Wahlperiode das erste Mal zu Ende geht, bei Null ist, weil wir ansonsten uns nichts mehr in dieser Stadt leisten können. Das ist das, was über dem Ganzen schwebt. Ich kann Radwege versprechen, Sporthallen, moderne Schulen, Sicherheit, eine blühende Stadt, die jeden Tag mehrfach gereinigt wird. Wenn wir kein Geld haben und der Haushalt immer im Minus ist, werden wir davon nichts erfüllen können. Also gibt es nur ein Versprechen. Alles dafür zu tun, die Stadt aus der Pleite zurück in den Gewinn zu bringen.
Es gibt mehrere Mittel in Ihrem Wahlprogramm. Eines ist ein sogenannter Young Tech Campus. Was steckt hinter der Idee? Wie muss man sich das vorstellen? Der dient ja dazu, die Wirtschaft auch anzukurbeln und junge Leute in der Region zu halten, in Start-ups.
Das ist vielschichtig. Wir haben es versucht, in so einem Oberbegriff, der sich auch noch gut anhört, zu packen. Die Idee ist ja nicht neu. Wir haben eine HWK, wir haben die Uni Göttingen, wir haben eine PFH, wir haben viele MPIs, wo Leute Postdoc oder in den ersten Berufseinstieg gehen. Wir haben bereits schon Ausgründungen in dieser Stadt und trotzdem ist die Attraktivität zu bleiben in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Viele Menschen möchten nicht mehr hier bleiben. Das liegt natürlich nicht nur an den Arbeitskapazitäten, sondern auch am Wohnungsmarkt. Da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Und der Campus, den Sie jetzt erwähnt haben, ist einer der vielen Beispiele, wie man attraktiv eine Möglichkeit schafft, im Anschluss an die Hochschule, den Universitätsabschluss, den Leuten Raum zu bieten, hier in Göttingen mit ihren Ideen zu wachsen, nicht nur finanzielle Unterstützung zu bekommen, sondern auch räumliche Unterstützung zu bekommen und die Stadt so attraktiv zu machen, dass Unternehmen entstehen, die auch irgendwann Gewerbesteuer zahlen. Wir haben entsprechende Beispiele schon gehabt. Wir haben Firmen, die ganz innovative Sachen erfunden haben. Ich will jetzt keine Werbung machen für bestimmte Firmen, aber zum Beispiel das essbare Besteck, was übernational jetzt mittlerweile vertrieben wird und natürlich nicht nur für Justizvollzugsanstalten interessant ist, sondern auch insgesamt, wenn man Eis isst und den Löffel danach aufessen kann, ist das mit Sicherheit auch spannend und nachhaltig. Also es gibt Top-Unternehmen, die hier direkt aus der Universität heraus in Eigeninitiative entstanden sind, die der Wirtschaft hier auch gut tun. Und das YoungTech-Campus-Konzept, was wir hier haben, soll das Ganze einfach nur professionalisieren und nicht dem Glück überlassen.
Es gibt da ja eine doppelte Preisfrage. A, ist es möglich, das in einem Rahmen zu machen, wo man sagt, da kann man jetzt Geld reinschießen? und hat dieses Geld noch über? Und B, das ist für Sie vielleicht persönlich dann sogar wichtig. Glauben Sie, dass so ein Young Tech Campus, wenn Sie den relativ schnell im Beginn Ihrer möglichen Amtszeit auf die Beine stellen, dann sich vielleicht in den Jahren 32, 33, 34 für Sie schon auszeichnen kann? Oder ob Sie da noch mit dem Rotstift im Jahr 2034 stehen?
Also ich bin Realist. Ich habe vorhin gesagt, dass die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen einer von mehreren Säulen ist. Und alles, was wir jetzt im Bereich der Gewerbesteuer planen, wirkt sich nicht unmittelbar aus. Wir müssen erstmal den Status quo erhalten. Den Plan, den wir im Finanzausschuss auch besprochen haben. Im Moment haben wir eine stabile Planung. Das zweite ist das Sparen am eigenen Haushalt der Stadtverwaltung. Das betrifft die Nachbesetzung der nächsten Stellen, mehreren hundert, die aufgrund der Boomer-Generation wegfallen. Es geht auch nur durch eine kritische Neustrukturierung des Rathauses. Wir wollen niemanden entlassen, aber wir müssen bei den Neueinstellungen schauen, wen wir uns in der Organisationsstruktur wegdenken können, ohne dass die Qualität für die Bürgerinnen und Bürger leidet. Das ist der zweite Punkt, also Sparen am eigenen Haushalt. Und der dritte ist Lobbyarbeit für Göttingen. Und im Rahmen dieser Lobbyarbeit geht es natürlich nicht nur darum, Bund und Land zu verpflichten, mehr für die Arbeit, die sie uns aufgebrückt haben, auch zu zahlen. Das muss man machen, Städtetag, in der Landespolitik, in der Bundespolitik, sondern, und jetzt kommen wir zum Young Tech Campus, dass wir auch Fördermittel anwerben für Göttingen, über den Bund, aber auch erfolgreich. Es reicht nicht, wenn wir uns an Fördermaßnahmen wie in der Vergangenheit mit maximalem Personalansatz abarbeiten und am Ende ein wunderschöner Antrag scheitert, weil Göttingen irgendwelche Kriterien fehlen, die vielleicht nicht nachvollziehbar sind. Und ich glaube, ein Oberbürgermeister hat die Pflicht, die Stadt so zu vertreten und nach vorne zu bringen, dass wir bei diesen Förderanträgen Geld bekommen. Und der Young Tech Campus, der wäre natürlich auch angewiesen auf Fördermittel vom Bund. Wir haben ja im Moment Günzler als direkt gewählten Kandidaten. Die nächste Bundestagswahl ist 29. Da werden Sie sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber im Moment sind wir bestens ausgestattet mit Kontakten zur Bundesregierung, mit dem finanzpolitischen Sprecher in unserer Stadt von Herrn Merz. Also ich glaube, da kann man viel erreichen.
Dann ist ja ein weiteres Thema, mit dem Sie Menschen in die Innenstadt ziehen wollen und vermutlich auch so den ein oder anderen Euro ins städtische Portemonnaie fließen lassen wollen. Ein neues Parkhaus. Wohin? Wie viele Plätze? Und was ist da räumlich Ihre Vorstellung?
Ich bin ja Realist. Also was nicht passieren kann, dass weiter Parkplätze in der Göttinger Innenstadt wegfallen. Wir haben schon Parkplätze verloren. Auch die Entscheidung haben wir mitgetragen. Also das wäre jetzt gelogen zu sagen, huhu, die CDU war ja immer gegen diese Dinge. Also wir haben beim Albani-Platz schon durch die Neustrukturierung ein paar Parkplätze wegfallen sehen, haben aber verhindert, dass der Albani-Platz gänzlich als Parkplatz wegfällt, das muss man sagen. Auch bei der Goethe-Allee sehen wir jetzt bei der Neustrukturierung, dass Parkplätze wegfallen. Wir haben Verkehrsbeeinträchtigungen, wir haben neue Verkehrskonzepte, auch die wir in der Innenstadt fahren, um eine Verkehrsberuhigung zu kriegen. Also wir haben beim bestehenden Bestand, der ohnehin nur ein paar hundert Parkplätze ausmacht, schon einigermaßen eingegriffen. Also da muss jetzt ein Cut sein. Wir dürfen nicht mehr an den öffentlich zugänglichen Stellplätzen sparen. Und ein Parkhaus war schon immer Thema. Und deshalb kamen wir jetzt mit dem Vorschlag, einen Parkplatz, was betrieben wird, oder ein Parkhaus, was betrieben wird, über die Stadtwerke, stimmt, also Einnahmen generieren. Das wäre dann irgendwo im Innenstadtring. Da haben wir ein, zwei sehr gut besuchte außenstehende Parkplätze am Ring draußen. Das wäre also auch nicht in der Innenstadt, sondern das wäre so ähnlich wie in der Hospitalstraße oder am Gruner Tor. Und es wäre einfach so ein Projekt, wie wir es ja schon in zweifacher Ausführung haben. Man könnte es diesmal ein bisschen in der Fassaden begrünen. Das stört mich tatsächlich auch. Sowohl Gruner Tor als auch Hospitalstraße sind relativ betonreich. Deshalb habe ich ja auch dieses Video neulich genau neben dem Gebäude gemacht, als es richtig heiß war, dass sich das da an der Stelle auch so auferhitzt. Also wir brauchen ein modernes Parkhaus, was begrünt ist, wo die Fassaden und die Dächer hinreichend sich ins Naturbild einfügen. Das ist ja bei Gebäuden immer schwierig. Und dann werden wir sehen, Geld wird das auf jeden Fall bringen und die Möglichkeit, dass die Leute dann direkt vom Ring zu Fuß in die Stadt gehen. Ich glaube, das wird kommen. Das kann man nicht mehr weglügen oder ignorieren.
Jetzt habe ich nochmal zum Standort eine Nachfrage. Also ich habe Gruner Tor und am Ring fallen hören. Waren das auch schon die Standorte, wo Sie das mögliche neue Parkhaus sehen oder ein anderer?
Es gibt ja die beiden Parkhäuser. Eine ist neben der Sparkasse und dem neuen Haus der Diakonie. Gruner Tor gibt es ja schon, wird von den Stadtwerken betrieben. Und dann haben wir ja an der Hospitalstraße das berühmte Parkhaus neben dem Ottfried-Müller-Haus, da wo auch der Fahrradparkplatz mit drin ist. Die beiden gibt es und die sind, glaube ich, auch relativ gut zugänglich. Und dann haben wir natürlich noch, wenn ich vom Ring spreche, Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne noch die andere Seite bedient. Das wäre dann in Richtung Stadthalle gewesen, aber das wird sich nicht umsetzen lassen. Das heißt, dann sind wir ja irgendwo in der Bürgerstraße. Und in der Bürgerstraße gibt es ja schon die Parkplätze Bürgerstraße 1 und 2. Ja, das sind jetzt gerade offene Flächen. Die sind da irgendwie einmal neben dem Bismarckhäuschen und einmal weiter ein bisschen vorne. Da müsste man mal gucken, die Flächen sind schon da, ob man daraus vielleicht noch Parkplätze generiert. Aber das ist ja etwas, was sich in erster Linie wirtschaftlich rentieren muss. Das geht nur, wenn die Stadtwerke das auch absegnen und sagen, euer Projekt lohnt sich. Und das Zweite ist, es muss sich gut ins Landschaftsbild einfügen. Deshalb habe ich auch so einen Druck aufgebaut bei dem Thema, wie soll das eigentlich aussehen? Weil eigentlich ist die Bürgerstraße mit ihren Parkplätzen jetzt schon sehr beliebt. Ich glaube, wenn da ein Parkhaus stehen würde, würden die Leute als Angebot sehr gut annehmen.
Ich versuche es jetzt mal in Verwaltungsdeutsch, Bauausschuss. Deine Machbarkeitsstudie, ja oder nein? Für die Stelle Parkhaus.
Naja, die Machbarkeitsstudie bezieht sich ja häufig auf die Idee, wir haben schon ein Objekt, was kann man da an der Stelle mit diesem Objekt machen? Stichwort alte JVA. Ne? Also welche Verwendungsmöglichkeiten sieht man? Wenn wir jetzt sagen, wir haben schon eine Fläche, da Autos drauf parken und machen wir jetzt aus einer offenen Fläche ein Gebäude mit 3 Stockwerken Parkhaus, brauche ich keine Machbarkeitsstudie für. Dann setze ich das einfach um, wenn ich die Mehrheiten dafür im Rat habe.
Herr Kangarani, ein Thema, das Sie im Wahlprogramm haben, das ist ja das Thema Sicherheit. Das ist auch ein relativ großes CDU-Thema. Da haben Sie jetzt im Wahlprogramm die Idee veröffentlicht, Videoüberwachung an bestimmten Orten einzuführen. Als Beispiel nennen Sie da den Waageplatz. Was für Orte schweben Ihnen da noch vor und wie sind die Kriterien, um die Videoüberwachung da dann auch rechtlich umzusetzen?
Ja, ich würde das gar nicht so einschränken. CDU-Thema ist das nicht. Die Sicherheit beschäftigt, glaube ich, die meisten Göttingerinnen und Göttinger. Auch die Ereignisse der letzten Wochen und Monate hat gezeigt, das ist kein Thema einer bestimmten Partei. Das ist das Thema in unserer Stadt. Und da würde ich die Einschränkung einfach auch weglassen und sagen, das ist das, was die meisten Menschen derzeit beschäftigt. Und von dem ganzen Paket, was wir uns vorgestellt haben, Sicherheit für unsere Stadt, Sicherheit und Ordnung in Göttingen, ist die Videoüberwachung eins der Baustellen und eins der Punkte, die wir haben können. Videoüberwachung braucht in jedem Fall eine rechtliche Grundlage. Die muss es in einem Gesetz geben. Das können wir nicht frei erfinden. Da steht das öffentliche Interesse im Vordergrund versus die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, die dabei aufgenommen werden. Wir müssen hinreichend abwägen und gucken, dass das öffentliche Interesse in diesen Punkten auch tatsächlich überwiegt. Was wir uns nicht erlauben dürfen, ist ein illegaler Eingriff in die Rechte der Menschen. Das ist der erste Punkt. Zweitens muss man die Wahrheit aussprechen. Es ist empirisch noch gar nicht hinreichend belegt, dass die Videoüberwachung tatsächlich Straftaten verhindert. Was aber bisher belegt ist, ist, dass Videoüberwachung der Aufklärung von Straftaten besonders gut dienlich sein kann. Und es wirkt abschreckend. Das heißt, wenn Menschen befürchten müssen, bei der Begehung von Straftaten gefilmt zu werden, dann lassen sie es vielleicht. Aber das ist nur eine Symptombekämpfung, weil dann verlagert sich das. Wir müssen also überlegen, wie können wir uns an die Ursachen begeben. Und auch da braucht man eine starke Präventionspolitik in dieser Stadt. Das, was die Stadt zur Sicherheit leisten kann, müssen wir auch tun, in Kooperation mit der Landespolizei, also mit der Polizei des Landes Niedersachsen. Hier muss es eine höhere Kontrolldichte geben bei den gemeinsamen Wachdiensten. Wir brauchen vielleicht auch eine mobile Wachstelle auf dem Waageplatz. Und es gibt auch andere Flächen in Göttingen, wo das Thema sein kann und muss. Und das darf man aus meiner Sicht insbesondere nicht aus ideologischen Gründen verheimlichen oder irgendwie kleinreden.
Herr Kangarani, jetzt ist ja Videoüberwachung nur ein Baustein von dem, was Sie im Sicherheitskonzept und im Ordnungskonzept auch vorhaben. Ein Punkt, den Sie da noch prägen, ist eine erhöhte Reinigungsfrequenz oder Effizienz. Wie lässt sich das umbauen?
Sauberkeit fällt für mich ganz klar auch unter den Punkt Sicherheitsempfinden. Die Göttinger Entsorgungsbetriebe, die leisten schon einen sehr guten Beitrag in dieser Stadt. Wir sind absolut angewiesen auf die Kolleginnen und Kollegen bei den Göttinger Entsorgungsbetrieben. Aber wenn man auch mal an einem Tag nach einer großen Aktivität oder einfach nach einem Wochenende, wo das Wetter hinreichend gut war, durch die Stadt geht, am nächsten Morgen, dann sieht man überall überquellende Mülleimer, Dreck und Schmutz. Hast du aber auch so im Allgemeinen, ohne dass eine Party sein muss. Und da gibt es verschiedene Konzepte, die man sich überlegen muss. Reichen die Anzahl der Mülleimer aus, die in der Stadt sind? Sind die vorhandenen Mülleimer vielleicht zu klein, damit sie den Bedarf decken, der vielleicht an einem Samstagabend in der Göttinger Innenstadt entsteht? Wie ist es eigentlich mit dem Lärmschutz? Also wir können Leute finden, die sonntags durch die Stadt fahren, kerchern und den Müll einsammeln. Wenn aber die vielen hundert Menschen und tausend Menschen, die in der Innenstadt wohnen, sich dadurch belästigt fühlen und sagen, ich möchte morgen aber ausschlafen an dem Sonntag und dann höre ich mir den Kercher unten vor der Tür an, das sind ein Verstoß gegen die Wärmevorschriften. Also wir haben ein riesiges Spannungsverhältnis. Kein Geld, bereitwilliges Personal, was gut arbeitet, Lärmschutz und unendliche Massen an Müll. Die Antwort ist also irgendwo in dem Rahmen von all diesen Punkten zu finden. Wir müssen die Verdichtung, die Vertaktung erhöhen, indem wir Mülleimer und Straßenreinigung ausführen. Das kostet Geld. Aber wenn bald keiner mehr in die Stadt kommt, verdienen wir hier auch kein Geld mehr. Das Zweite ist Lärmschutz beachten, etwa durch größere Mülleimer, die man dann am Montag auch leeren kann. Und das Dritte ist nicht nur appellieren daran, dass wir unsere Stadt sauber halten, sondern auch Verstöße nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz rigoros durchsetzen. Der Gesetzgeber hat mit 69 Kreislaufwirtschaftsgesetz klare Vorschriften. Sie nennen das dann außerhalb zugelassener Anlagen seinen Abfall entsorgt. So eine Anlage ist halt einfach so ein Mülleimer. Ja? Und da musst du halt auch mal 3 Tage am Stück solche Dinge ahnden. Und dann wissen alle, in Göttingen bleibst du sauber, also sonst hast du ein Problem. Und im Moment ist der Zustand unhaltbar und ein Sonntagmorgen durch die Innenstadt ein Graus für die Augen.
Das ist ja der Punkt bei dem Thema auch so, dass da ja auch schon viel in der Vergangenheit probiert wurde, auch über Parteigrenzen hinweg. Thema Ordnung, das in den Griff zu bekommen. Ein grüner Ansatz ist es, mit der Verpackungssteuer um die Ecke zu kommen, die einzuführen. Gehen Sie da mit oder wie sieht da auch das Verhältnis zu Ihrer Partei aus? Weil die schließt ja neue Steuern aus.
Ja, ich würde nicht das grüne Ansatz nennen. Das haben wir Rot-Grün gemeinsam entschieden. Nach dem Bruch des Haushaltsbündnisses war das sozusagen ihre Revanche. Wenn wir schon nicht mehr zusammen sind, stimmen wir mit den Grünen zusammen für die Einführung der Verpackungssteuer. Ich habe ein Problem tatsächlich. Die Verpackungssteuer dient einem Zweck: Müllvermeidung, Abfallvermeidung, Umweltschutz. Und wenn wir anfangen, Steuern einzuführen, am Zweck vorbei, zwar die leeren Kassen zu füllen, dann sind wir unlauter. Und das ist das, was möglicherweise hier als Vorwurf auch politisch im Raum war. Ich möchte das gar nicht beurteilen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass die Fraktionen im Rat der Stadt Göttingen, die dafür gestimmt haben, auch den Umweltschutz im Fokus hatten. Aber diese ganze Thematik ist nicht aufgekommen, um den Müll in der Stadt zu vermeiden. Das war nie ein wirkliches Argument, sondern es ging nur um den desolaten Haushalt auf Kosten der Endkunden wieder zu kompensieren. Und das kann nicht lauter genug sein. Also das ist nicht richtig. Wir können Müll vermeiden durch die Verpackungssteuer. Da möchte ich aber auch Belege für haben. Oder ist es nur so, dass die Leute bereitwillig einfach mehr Geld bezahlen aufgrund der erhöhten Steuer und wir trotzdem keine Vermeidung von Müll haben? Und das ist aus meiner Sicht empirisch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, was wir ja in Tübingen hatten, wo ja hinlänglich geklärt ist, dass so eine Verpackungssteuer nun mal verfassungsgemäß ist. Diese Studienergebnisse stehen aus. Hätte ich noch ein bisschen abgewartet und wenn dann schwarz auf weiß gestanden hätte, in der Göttinger Innenstadt wird weniger Müll liegen, weil wir die Verpackungssteuer eingeführt haben, dann bitte, dann soll die Verpackungssteuer kommen. Dieses Ergebnis steht aber noch nicht fest und wurde nicht mal vorgegriffen.
Dann würden Sie sich aber im Spannungsverhältnis zu Ihrer Partei bewegen.
Ich spreche ja zunächst einmal hier gerade vom Wahlprogramm der CDU. Da hat die Partei mehrheitlich was, Stimmen aller anwesenden Mitglieder, sich dagegen ausgesprochen in der heutigen belastenden Zeit. Wenn man sich die Beratung heute bei der Bundesregierung anguckt, wo ja heute aktuell entschieden worden ist, untere und mittlere Einkommensgrenzen bei der Einkommensteuer zu entlasten, bis zu 600 Euro pro Familie im Jahr. Das sind ja Ansätze, um die Leute zu entlasten. Was haben wir davon, wenn in der Bundespolitik versucht wird, Menschen in ihrem Dasein durch Steuererleichterungen zu entlasten, auf der anderen Seite aber in Göttingen Mehrheitsfraktionen die Leute belasten durch die Einführung der Verpackungssteuer. Nochmal, für mich ist es nicht hinreichend belegt, dass die Leute sich davon abhalten lassen durch die Verpackungssteuer. Und vielleicht sollte man mal auch in so eine Satzung reingucken. Wird eigentlich das Essen, was man vom Dönerladen kauft oder vom Takeaway mitnimmt, davon umfasst? Fällt das dann weg? Lassen sich die Leute den Döner einpacken, weil sie wirklich nach Hause gehen, um das konsumieren? Oder essen sie es vielleicht auf dem Waageplatz? Also das ist alles noch gar nicht hinreichend belegt, ob das effektiv sein wird oder nicht. Was belegt ist, mehr Belastung für die Menschen und eine Mehrbelastung für die Verwaltung, für die Organisation. Wir hätten mal einfach abwarten sollen. Jetzt kommt aber der Oberbürgermeister der Stadt Göttingen, nicht der CDU-Vertreter hier. Als Stadtverwaltung musst du immer auch einen Blick darauf haben, dass du Dinge einführst, die dazu führen, dass die Belastungen für die Umwelt wegfallen. Die Verpackungssteuer ist ein Element, womit man eine Belastung für die Umwelt bewirken könnte. Liegen mir die Belege dafür vor, würde ich mich auch aktiv dafür einsetzen. Bisher fehlen mir diese Belege aber.
Kommen wir mal auf den Bereich der Sozialpolitik zu sprechen. Da haben Sie ja schon angesprochen, das Thema Wohnen und bezahlbarer Wohnraum. Jetzt ist ja in Göttingen gerade der qualifizierte Mietspiegel durchgegangen durch den Rat in der Juni-Sitzung. Wie beurteilen Sie das? Begrüßen Sie den oder sehen Sie da Gefahren?
Ich sehe eine wesentliche Gefahr, das ist die Frage, was ist bei den Mieten, die sich derzeit unterhalb desjenigen Mietzinses befinden, die nach einem qualifizierten Mietspiegel auftauchen würden. Ich formuliere es mal anders. Drohen Mieterhöhungen gerade wegen des qualifizierten Mietspiegels? Und so wie die Fachleute, die in Göttingen unterwegs sind, mich, aber auch die Partei beraten haben, gibt es eine Vielzahl von alten Mietverträgen, die deutlich günstiger sind für die Mieterinnen und Mieter als ein qualifizierter Mietspiegel. Diese Argumentation wurde in der Ratssitzung vorgetragen. Diese Argumentation hat die Mehrheit der Ratsmitglieder nicht überzeugt, auch wenn sie sachlich ist und sozial gerecht. Und am Ende wurde dagegen gestimmt. Kostet ja auch Geld im Übrigen, so ein qualifizierter Mietspiegel. Wenn es dazu beiträgt, dass überhöhte Mietzinsen dadurch gesenkt werden und dass Menschen weniger zahlen müssen, das ist soziale Gerechtigkeit, dann kann man das begrüßen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ergebnis am Ende so sein wird, dass wir mehr Vorteile daraus ziehen, als die Nachteile für die betroffenen Mieterinnen und Mieter mit den Altverträgen.
Sie haben Experten oder Kommissionen angesprochen, die Ihre Partei beraten hat. Was haben die gesagt en Detail? Wie hoch könnte das gehen und für welche Bezirke lässt sich da eine Betroffenheit feststellen?
Also ich würde tatsächlich keinen Risikofaktor jetzt hier bei der Benennung bestimmter Ortsteile mir zutrauen. Aber es ist klar, in den Randgebieten kosten die Mieten in der Regel weniger als in der Innenstadtnähe. Das heißt, wir hätten vielleicht wie in so einer Waage. Im Randgebieten würden die Mieten teurer werden und in den belebteren, beliebteren Gebieten würden die Mieten günstiger werden. Und da muss man gucken, wer lebt eigentlich im Rande und wer lebt in den betroffenen Innenstadtbereichen. Wir haben überall Menschenleben mit unterschiedlichen Einkommenssituationen. Man kann nicht kategorisch ausschließen und sagen, ja, wer jetzt in dem Ort wohnt, der verdient weniger und wer in der Innenstadt wohnt, ist wohlhabend. Das stimmt auch nicht. Also insoweit ist es mir einfach zu rätselhaft, da jetzt irgendwie zu spekulieren. Die Vermieterinnen und Vermieter, die Wohnexperten, die Vertreter der Wohnungs-, man kann es viel allgemeiner formulieren, jeder, der sich mit Mieten auskennt, sagt, wenn durch den qualifizierten Mietspiegel ein Mietzins steigen muss, ist das möglicherweise sozial ungerecht. Kann jeder für sich sehen, wer möchte. Wir haben uns erstmal dagegen ausgesprochen.
Gleichzeitig haben Sie im Programm ja auch erwähnt, hinsichtlich der Sozialpolitik, dass die auch, und ist ein Zitat auf das Wort, ordnen muss. Wie stellen Sie sich denn diese Ordnung durch Sozialpolitik vor?
Ich persönlich, aber auch die Partei hier in Göttingen, steht insgesamt für eine starke soziale Gerechtigkeit. Wir sind uns unserer Verantwortung als Kommunalpolitiker und ich hoffentlich auch als Oberbürgermeister dieser Stadt dann auch in der Lage, das gut zum Ausdruck zu bringen. Wir müssen gucken, dass wir bezahlbaren Wohnraum finden. Und dieser bezahlbare Wohnraum scheitert an der Quantität und wenn wir Wohnraum zur Verfügung stellen, an der Bezahlbarkeit. Und da müssen wir tatsächlich gucken, dass wir ernsthaft 30-40% jedenfalls der großen Vorhaben an einen sozial erträglichen Mietzins verknüpfen, öffentlich geförderter Wohnraum, und dass wir die Projekte auch umsetzen. Und da müssen wir ans Ordnen gehen. Das war ja die Frage. Wir haben lange Regesweg geplant mit einer Jury. Es ist weit vorangeschritten. Wir haben Wiesenthal Süd in Groß-Ellershausen. Wir haben den Menzelberg in Rohringen. Wir haben den nördlichen Deneweg in Hettjershausen. Wir haben zahlreiche Bauprojekte in den letzten Jahren immer wieder öffentlich diskutiert. Jetzt bei den Einfamilienhäusern, da werden wir unsere Lösung nicht finden. Aber bei den Projekten, wo es Mehrfamilienhäuser gibt und sozialer Wohnungsraum in Betracht kommt, da ist der Schlüssel zu finden. Und im Moment passiert alles zu langsam. Auf dem Papier haben wir so viel geschafft in den letzten Jahren. Umgesetzt wurde wenig. Das heißt, die Ordnung des Ganzen beginnt auch in der Umsetzung der Papierlage in Realität. Und das vermisse ich seit den letzten 5 Jahren im erheblichen Maße.
Sie haben so schön schon das Thema Bauen angerissen. Und da habe ich aus dem Wahlprogramm von Ihnen die Forderungen mitgebracht. Ich lese die jetzt mehr oder minder originalgetreu nacheinander vor. Steht hier eine schöne Übersicht. Wir fordern Sporthallen an der neuen IGS in Rohringen und im Westen der Stadt, sowie den Ausbau der Halle in Herberhausen, eine bundesliga-taugliche Halle für die BG Göttingen, öffentlich kostenlose Stadtteilsportparks, den weiteren Ausbau und die Sanierung von Spielplätzen. Und mal ganz scharf gefragt, sorgen Sie, wenn das umgesetzt wird bis 2034, für den Sanierungsstau 2075?
Also erstmal steht das Ganze auch in dem Wahlprogramm, zum Schluss ehrlich gesagt, unter Finanzierungsvorbehalt. Also das kannst du alles nur bewerkstelligen, wenn du es auch finanzieren kannst. Deshalb komme ich erstmal auf die Antwort zu Ihrer allerersten Frage. Wie viel Substanz hat eigentlich so ein Wahlprogramm und so ein OB-Kandidat, wenn die Kohle dafür nicht da ist? Also wir müssen offen darüber sprechen. Das Ganze steht natürlich unter dem großen Fragezeichen, wie finanzieren wir das? Nehmen wir erstmal die Punkte mit der Sporthalle. Frau Borstedt hatte ja beim letzten Wahlkampf ja schon in ihrer Agenda die Sporthalle im Westen angesprochen. Der Bewerber der SPD erzählt das auch bei jeder Veranstaltung jetzt, dass ihm das wichtig ist. Für mich, der da auch wohnt, kann ich Ihnen sagen, ist eine elementare Frage, nicht nur für die Sportvereine, sondern auch für die Menschen, dass wir eine Dreifeld-Sporthalle im Westen der Stadt bekommen. Beim Standort sind wir wenig flexibel, irgendwo zwischen der Eisenbreite und dem FC Grone muss man gucken, wo das hinkommt. Und diese Dreifeld-Sporthalle ist für mich klare Daseinsvorsorge. Ohne diese Dreifeld-Sporthalle werden die Menschen, die dort leben, und die Vereine schlicht abgehängt. Dann zur Frage der Bewirtschaftung solcher Anlagen. Da läuft es ja bei Ihnen darauf hinaus. Sie wollen wissen, wie können wir bei einem bestehenden Sanierungsstau dann solche Hallen, die wir dann auch finanzieren können oder sollten, zukünftig warten und sanieren. So verstehe ich ja Ihre Frage. Das ist tatsächlich insgesamt zu klären, wie die GSF in Zukunft aufgestellt ist als Betreiberin von solchen Hallen. Wie sehr können wir die Vereine, die es kapazitär schaffen, mehr in die Pflicht nehmen, Dinge auch im Betrieb selbst zu bewerkstelligen, indem man sie im Gegenzug dann auch finanziell unterstützt. Mein Konzept ist ja, den Vereinen, die es schaffen, mehr Verantwortung zu übergeben, dafür sie mit Zuschüssen zu unterstützen, die deutlich niedriger sind am Ende als die Bewirtschaftung durch die GSF selbst. Das muss man auch mal offen aussprechen. So ein Verein, der das Ding in Eigenverantwortung rechtlich bedient, kann viel einfacher Handwerker reinholen, Projekte umsetzen, Eigenleistung erbringen, als die öffentliche Hand durch die GSF. Wer Ahnung hat von Stadtpolitik und von Gesellschaftsrecht und von öffentlichen Aufträgen, der weiß, dass das so nicht weitergehen kann. Ich bin mir dem bewusst und dann müssen wir auch daran. Das heißt, alles, was da drin steht in diesem Wahlprogramm, ist an die Bedingungen der Finanzierbarkeit geknüpft und dass wir einen Verwaltungschef haben, der das alles durchblickt und am Ende auch umsetzen kann.
Ich überspitze jetzt mal bewusst. Das heißt ja dann auch, dass wenn alles unter dem, ich sag mal, Dogma der Finanzierbarkeit steht und man sagt am Ende, es ist nicht finanzierbar, kann man ja auch sagen, ist ja 25 Seiten gegebenenfalls Finanzierungslücke leer und im schlimmsten Fall die Hälfte davon sind im Prinzip leere Blätter.
Also wir können ja und bleiben dabei ja, dass wir Investitionen in dieser Stadt tätigen, die wir seit Jahren geplant haben, bei denen es auch die entsprechenden Finanzierungskonzepte gibt. Die CDU hat ja in diesem Programm das Rad nicht in allen Dingen neu erfunden, sondern viele Punkte auch aufgegriffen, die in der Politik und in der Verwaltung schon auch rumschwirrten, aber nie bisher richtig umgesetzt worden sind, bei denen der Kämmerer schon die Finanzierbarkeit bedacht hat und geplant hat. Das zweite ist die Frage, was von den ganzen Versprechen am Ende übrig bleibt, wenn wir weiter pleite sind. Und da kann ich Ihnen sagen, nichts. Und das sollte nochmal jedem Bürger in dieser Stadt und jeder Bürgerin bewusst sein. Wenn wir unsere Haushaltslage nicht verändern, sind alle Wahlprogramme aller Parteien nichts wert, nicht mal das Papier, wo es draufsteht. Und nochmal, wir brauchen eine Gesamtumstrukturierung unseres Denkens hinsichtlich der Finanzen und des Umgangs mit Geld in dieser Stadt.
Eine andere Bevölkerungsgruppe, die Sie adressieren wollen, sind ja dann auch, wenn wir in die Sozialpolitik gehen, vermutlich Eltern und Familien. Da hat die CDU ja vorgeschlagen, günstigere Kita-Plätze zu machen. Bei städtisch angespannten Haushaltssituationen, man muss das ja über sozusagen schon über Jahre sehen, wenn die auch günstig bleiben sollen. Wie wollen Sie das umsetzen?
Bei der Finanzierung von Kita-Plätzen haben wir ja glücklicherweise seit der Wahl 2017, wo es eine rot-schwarze Landesregierung gab und dem Versprechen, dass Kita für die Menschen vor Ort kostenfrei wird, den Punkt Krippe jetzt. Das ist in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Thema gewesen. Wie können wir die Eltern bei den Preisen auch entlasten? Wir waren auch stets gegen eine Erhöhung der Kita-Endpreise hier in dem Bereich. Ich glaube, die Lösung ist nicht, die Randzeiten zu kürzen, die Betreuung zu senken und das, was es am Ende kosten soll, noch zu erhöhen. Und wenn wir anfangen, an diesem Punkt zu sparen, Sie sagen immer, wenn Sie alles unter Finanzierungsvorbehalt stellen, dann können Sie das nicht erfüllen, dann können Sie dies nicht erhöhen. Das ist natürlich schwach. Die Rhetorik ist natürlich schwach, wenn ich die annehmen würde. Wir müssen natürlich gucken, dass wir das Geld, was wir haben, und wir reden von einem Haushalt deutlich über 500 Millionen Euro im Jahr. Wir sind ja nicht pleite, sondern wir machen jedes Jahr Schulden. Und manche Dinge sind Pflichtaufgaben. Und bei diesen Pflichtaufgaben können wir nicht das Angebot weiter senken, insbesondere an den Randzeiten, und die Gebühren dafür aber erhöhen. Das heißt, wir müssen sparen an den Stellen, wo es den Familien nicht so wehtut. Wir können auch im Übrigen nicht sparen bei der Einstellung von Sozialarbeitern oder Verwaltungsassistenten an den Schulen. Vielleicht kommen Sie ja noch zu dem Punkt Bildung. Ja? Aber für mich ist es wichtig, dass wir gerechte Chancen schaffen. In den Ferien, in den notwendigen Betreuungszeiten, in den Schulen. Wenn wir anfangen, Familien zu Beginn ihres Lebens alles zu erschweren oder unfinanzierbar zu machen, schaffen wir eine Zukunft, wo niemand mehr gut leben kann. Das muss uns das Geld wert sein.
Jetzt haben Sie mir quasi schon die Vorlage aufs nächste Thema gegeben. Schulpolitik. CDU, wahrscheinlich auch Sie persönlich, sind ja Verfechter von der kommenden Oberschule, die jetzt in Grone aufmacht und die dann vermutlich nach Geismar ziehen soll, weil dieses Modell ja sehr praxistauglich ist und die Leute auch in den Beruf bringen soll. Ist das eine Schulart, wo Sie sagen, die müssen wir in Göttingen ausbauen? Oder ist das für Sie eher so, das machen wir jetzt neben dem normalen Gymnasial-, Realschul-, Hauptschulzweig nochmal als, ich sag's mal bewusst, als Add-on?
Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Oberschule in Göttingen kommt nach den Sommerferien. Es entspricht der Mehrheitsmeinung der Eltern. Es entspricht dem großen Wunsch des Handwerks. Und es ist vor allem das, was hier gefehlt hat in dieser Stadt. Also wenn wir unser System nur auf Gesamtschulen und Gymnasien aufbauen, dann fehlt uns etwas im Bereich der Oberschule. Und es gibt genug Eltern, die schätzen die Oberschule als richtigen Ort zur Bildung für ihre Kinder ein. Und es gibt auch in den Gesamtschulen die Möglichkeit, mit der Oberschule hier bei der Verteilung unserer Schülerinnen und Schüler mit einem anderen Blick heranzugeben. Ich glaube, dass auch hier eine Win-Win-Situation vorliegt. Also für mich ist es nicht ein Add-on, sondern essentiell und eher ausbauen, als es wieder einzudämmen.
Wenn das essentiell ist, ist dann nicht auch möglich, so für Sie, wenn sich das Konzept jetzt der Oberschule als Erfolg erweist und Krone dann zukünftig vielleicht doch noch eine Schule braucht, die so funktioniert, dann zu sagen, jetzt haben wir die Schule in Geismar, aber wir machen trotzdem nochmal so eine, damit Krone auch behalten kann.
Das ist ein sehr guter Gedanke. Brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Das ist richtig gut. Wenn wir das jetzt hingekriegt haben mit der Oberschule, egal jetzt erstmal unabhängig vom Ortsteil, und es hat funktioniert, es wird angenommen, wir haben glückliche Absolventen, ein glückliches Handwerk und glückliche Eltern. Was sollte dagegen sprechen, das noch an einem anderen Ort zu wiederholen?
Also ich würde jetzt sagen, mögliche Kosten.
Aber da sind wir ja nicht alleine. Schule ist ja auch Landesthema. Also insoweit fühle ich mich da gut geborgen bei dem Punkt. Und ich glaube, wir müssen erstmal schauen, wie sich das auf die Verteilung der Schülerinnen und Schüler in der Stadt auswirkt. Effektiv. Bei den Anmeldezahlen, bei den IGSen, sehr, sehr gut arbeitende Gesamtschulen hier. Und allesamt sind sehr bemüht, Schulleitungen, Lehrerschaft. Lassen Sie uns doch erstmal das eine Ding durchziehen, bevor wir jeden weiteren guten Vorschlag wieder mit den Kostenfragen ersticken.
Mache ich jetzt mal so einen kleinen Turn, aber da geht es auch um das K-Thema. Aber da sind Sie als Partei auch, glaube ich, schon dran und mit einem Antrag in den Rat gegangen. Da gehen wir jetzt in den Bereich Kultur und widmen uns dem Kulturentwicklungsplan, der ja bis über die 30er Jahre hinaus dann gilt. Mein Stand ist, der ist ja so auch im Rat erst zurückgespielt worden, jetzt aber beschlossen worden. Wie sind da denn die nächsten Schritte, für die Sie sich dann auch einsetzen würden?
Also erstmal sind wir auf der richtigen Spur. Ich bin ganz froh, dass man dieses Angebot der CDU parteiübergreifend angenommen hat. Ich habe mich da ja auch im Wesentlichen mit unserer kulturpolitischen Sprecherin und dem Fraktionsvorsitzenden dafür eingesetzt, dass das so kommt. Es wird auch von den Kulturbetrieben sehr gut angenommen. Wir dürfen nicht mehr zulassen, dass Kulturplanung in dieser Stadt dem Zufall geschuldet ist oder irgendwelchen Übereinkünften innerhalb von Haushaltsbündnissen. Ja? Dass man sagt, also diese Kultureinrichtung, die überlebt nur oder kriegt ein neues Gebäude oder kriegt eine Sanierung oder die kriegt die Gehaltserhöhung, weil das irgendwer verhandelt hat im politischen Konsens. Sondern es geht hier darum, dass wir ein echtes Programm haben, aus der Verwaltung heraus, gemeinsam mit der Kultur geschaffen, bei dem Planungssicherheit, bei den Löhnen, bei dem Betrieb, bei den Räumlichkeiten entsteht. Das ist längst überfällig in einer Stadt, wo Kultur so viel Reichtum bringt für alle, mit wenig Geld, viel Erfolg. Und insoweit werde ich mich, und das war ja Ihre Frage, als Oberbürgermeister dieser Stadt dafür einsetzen, dass dieser Kulturentwicklungsplan zeitnah abgeschlossen wird, so wie wir es auch im Antrag formuliert haben, und dann gemeinsam mit der Kultur auch schon bei der Entwicklung hier ein stabiles Kulturprogramm und Kulturentwicklungsprogramm für die Stadt aufbringen. Also Priorität bei der Kultur. Und es ist eine Frage des Geldes, wenn wir das schon immer wieder ansprechen. Also dieses Ding dient uns dazu, auch solide zu finanzieren und auch den Haushalt entsprechend darauf auszurichten und nicht immer von Haushalt zu gucken, können wir jetzt da 5.000 Euro hinschicken, können wir da 15.000 Euro ablehnen, und das sind wir den Kulturschaffenden in dieser Stadt schuldig.
Ich glaube, wir kommen heute auch weiterhin nicht um das Thema Kosten oder Geld drumherum. Mhm. Also wahrscheinlich sind die beiden Wörter heute, wenn man sich das Gespräch anhört, eine der meistgesagten. Aber ist ja auch ein kulturelles Thema. Es waren ja neulich auch Abi-Feiern und es war ja bei den Kollegen und Kolleginnen vom Göttinger Tageblatt auch zu lesen, dass sich eine Schulklasse die Stadthalle nicht mehr leisten konnte für die Abi-Feier, auch hinsichtlich der Probleme rund ums Catering. Das hätte das Ganze dann nochmal teuer gemacht. Da haben Sie als CDU ja sich jetzt auch mit beschäftigt und wollen einen Stadthallen-Sondertarif ins Gespräch bringen. Das ist ja auch ein Teil, der jetzt im Wahlprogramm steht. Wie ist denn so ein Konzept umzusetzen?
Na, wir erleben es ja jetzt. Also das ist ja jetzt auch schon aktuell gerade in der Mache, dass man guckt, dass man für verschiedene Kulturangebote, für verschiedene karitative Zwecke einen anderen Tarif anbietet. Im Moment ist es so, dass wenn wir einen anderen Tarif anbieten, die Kosten einfach von der Stadt getragen werden müssen. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, wir erleichtern für X, Y und Z die Nutzung der Stadthalle, dann ist es im Moment kein großer Hack, sondern es geht einfach nur darum, wer anstelle des Kulturbetriebs die Kosten übernimmt. Und es wäre in diesem ganzen Rahmen erstmal zu gucken, wie entwickelt sich die derzeitige Planung dazu? Schaffen wir damit Zufriedenheit? Und wie können wir die Stadthalle zur Verfügung stellen, ohne dass die Stadt dafür die Kosten jedes Mal in der gesamten Höhe übernehmen muss? Und ich habe schon viele Ideen dazu gehabt, zum Beispiel Einbindung im Brandschutz, Feuerwehr, wie ist es mit der Sicherheit? Personal sind ja erhebliche Kosten. Da bin ich auch mit vielen schon in Streit geraten in diesen Gesprächen, weil ich gesagt habe, naja, wenn sich eine freiwillige Feuerwehr findet, die an dem Abend Sicherheit und Brandschutz bereit ist, für eine Schule, bei der Abitur gefeiert wird, zu entlasten, dass man nicht ein Sicherheitsunternehmen einstellt oder all diese Punkte, dann muss das auch rechtlich bewerkstelligt werden. Ich habe festgestellt, dass nicht alle Vorschläge rechtlich umsetzbar sind, weder von der Oberbürgermeisterin noch von der Politik. Insoweit hat sich die CDU das auf die Fahnen geschrieben, dies zu klären, damit wir auch wieder Abitur feiern in unserer Stadthalle haben können. Wobei wir auch wissen, wenn die alle gleichzeitig sind, die feiern, kann immer nur eine davon partizipieren. Aber besser einmal, als gar nicht mehr die Stadthalle irgendeiner Schule zur Verfügung stellen zu können.
Stadthalle, aus meiner Sicht, über die Bauzeit und die Kostensteigerung ein Problem, was in gewisser Weise dann auch, ich nenne es mal hausgemacht vielleicht sogar ist, weil man ja hätte vorsehen können, dass wenn man, ich glaube 50 Millionen waren es am Ende knapp für diese Stadthalle, nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf 3, 4, 5 Millionen fest, war ein sehr hoher Betrag für die Stadt Göttingen, dass es dann über die nächsten Jahre Druck gibt auf der Kostenseite, auch auf solche Schulen, soziale Träger, Kultureinrichtungen, dass es halt teurer wird, hätte man da und Ihre Partei und Sie selbst sitzen ja schon ein bisschen im Rat, nicht schon ein passendes Konzept bei der Eröffnung der Stadthalle vorlegen müssen?
Wir haben das Sanierungsvorhaben von Anfang an nicht unterstützt. Also wir fanden es schlecht. Wir waren für einen Abriss und Neubau. Ich sehe aber diese Konnexität, die Sie gerade aufführen. Zu teurer und langwieriger Prozess des Bauens und die Preise, die jetzt aufgefahren werden, ich glaube nicht, dass das einen unmittelbaren, wirklich nahtlosen Zusammenhang hat. Alle Preise sind teurer geworden, alles ist in Deutschland teurer geworden. Brandschutz ist teurer geworden, Sicherheitskonzepte müssen neu überlegt werden. Vor 10 Jahren konntest du mit Sicherheit anders ein Event bei der Stadthalle planen als heute. Das ist der allgemeinen Sicherheitslage geschuldet. Wir leben in Zeiten, bei denen sich die Sicherheitslage jeden Tag verändert. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Schlüsselbaus vor 3 Jahren, wo das gefeiert wurde, wo ich auch war, wo wir alle erstmal noch rumgemäkelt haben, was für das ganze Geld hätte noch besser laufen können. Ich finde, unser Stadthalle ist wirklich mittlerweile sehr gut gelungen, ist auch gut angekommen. Und wir haben den Prozess der Finanzierbarkeit, das Tageblatt hat es ja auch immer wieder aufgebracht, weil keiner soll einsam sein, ja auch dort am Heiligabend unterkommt. Also wir haben dieses Grundrauschen, sagen wir mal, seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren wird das gefordert. Jüngst ist es das erste Mal jetzt mal aufs Papier gelangt. Immer noch nicht zur Zufriedenheit der CDU in Gänze. Also gehörte das ins Wahlprogramm.
Dann gehen wir zum Abschluss gerne nochmal auf ein Thema ein, was Ihnen, so höre ich als Person, glaube ich auch relativ am Herzen liegt. Klimapolitik. Das steht im Wahlprogramm. Sie fordern, Symbolpolitik soll wirksamen Maßnahmen weichen. Welche wirksamen Maßnahmen schweben Ihnen davor?
Ja, Klimapolitik. Ich glaube, wir werden in den letzten Wochen, Monaten gespürt haben, wie wichtig das ist, dass wir hier ernsthaft über die Folgen des Klimawandels in Göttingen sprechen. Wir haben eine unglaublich aufgehitzte Innenstadt gehabt in den letzten Wochen. Häuserwände bei fast 60 Grad. Wir fühlen uns wie in einem Backofen, wenn man durch die Stadt geht. Wir haben viel zu viel versiegelt in den letzten Jahren. Wir müssen gucken, dass wir Schatten spenden, dass wir Orte schaffen, dass wir ein Schwammstadtkonzept durchführen. Wir müssen gucken, dass wir entsiegeln können, wo wir können. Und das alles mit einem begrenzten Haushalt. Ich sehe ja die Kritik, aber die Vorschläge, zum Beispiel Sonnensegel in der Innenstadt aufzuheben, die begrünt sind, die durch Verdunstung wie eine natürliche Klimaanlage wirken, das sind Kosten, die hat man noch im Griff als Stadt. Es geht ja nicht darum, die Welt neu zu erfinden. Insoweit ist Klimapolitik tatsächlich jetzt so nah am Menschen, wie wir es in den letzten Wochen haben, einer der wesentlichen Faktoren. Wir sind im Bereich der erneuerbaren Energien mit unseren Planungen zu den Windkraftanlagen ja auch weiter vorangeschritten. Sie waren ja selbst auch im Rat und haben die Flächennutzungsplanung mitverfolgt. Und da gab es ja auch von einer Bürgerinitiative, die in den westlichen Dörfern kritisch gegenüber dem bisherigen Stand der Planung war. Keiner von denen hat ja gesagt, wir wollen das nicht, sondern sie haben rechtliche Bedenken geäußert. Dass man sagt, und deshalb sage ich keine ideologisch geprägte Klimapolitik, wenn es bei den Menschen Sorgen und Ängste gibt, rechtlicher Natur, aber auch darüber hinausgehender, dann müssen wir die ernst nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass wir bestimmte Vertreter in unserer Politik haben, die diese Sorgen bis hin ins Lächerliche ziehen. Und so macht man in dieser Stadt eigentlich keine Politik für die Menschen. Also Klimapolitik, einer der wichtigsten Faktoren. Im Moment zerreißen wir alle Ziele. Aus meiner Sicht völlig unbefriedigend, was bei der Radwegeplanung bisher passiert ist. Auch da gibt es ein klares Votum der Stadtgesellschaft. Mehrheitlich Radwegeausbau, erneuerbare Energien, Hitze in der Innenstadt, komplette Infrastruktur muss darauf eingestellt werden, dass wir hier in den nächsten Jahren deutlich mehr Probleme haben werden mit der Hitze und auch im Winter mit der Kälte.
Das hört sich jetzt für mich so an, dass Sie, wenn wir über Umweltpolitik reden, Sie persönlich da durchaus gut einer Partei links der Mitte könnten, die das so auch als Kernforderung hat. Wären Sie da zur Zusammenarbeit bereit in der nächsten Periode, wenn Sie oder Ihre Mitbewerberin am Ende auf dem Stuhl sitzt, auf den alle wollen?
Das Problem wird ohnehin sein, ab November in der ersten Ratssitzung und die Zeit darauf folgt, Mehrheiten im Rat zu finden. Das ist so. Wir hatten zuletzt schon eine Dreierkonstellation, weil SPD und Grünen sich am Anfang der letzten Wahlperiode nicht einigen konnten. Und wir haben ein gutes Konzept mit der SPD und der FDP auf den Weg gebracht. Gescheitert sind wir ja bekanntermaßen an dem Jobcenter-Debakel im Oktober 2025. Diese Mehrheiten sind rar. Wir haben keine Zusammenarbeit mit dem linken und rechten Rand. Das schließe ich auch als Person aus. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Grünen, die denkbar ist, eine Zusammenarbeit mit der SPD und der FDP. Und dann muss der Vertrag über die Bildung eines Haushaltsbündnisses mehrheitlich im Sinne der Stadt geschlossen werden. Es gibt Parteien, die sagen, mit denen schließe ich jede Kooperation von Anfang an aus. Haben wir auch schon gehabt. Wir hätten auch Schwarz-Grün jetzt schon die letzten 4, 5 Jahre haben können. Ich weiß nicht, warum das nicht zustande gekommen ist. An mir lag es nicht. Das ist eine denkbare Konstellation. Ich kann mir aber auch sehr gut eine Zusammenarbeit wieder mit der SPD vorstellen. Ich finde, wir haben gute Projekte umgesetzt. Für mich als hoffentlich gewählter Oberbürgermeister dieser Stadt, zählt das Wohl der Menschen hier, insbesondere auch im Klimaschutz. Das haben Sie ja angedeutet. Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen.
Daraus ergibt sich aber jetzt noch quasi so eine Frage, die auch Ihre Kandidatur persönlich berührt. Sie wollen sich mittig positionieren?
Ich stehe dazu, ich bin ein Vertreter der Mitte und wähle zum Wohl der Stadt das aus, was von der Mitte aus gut erreichbar ist.
Mir kommt gerade so der Gedanke, dass ja CDU auch immer einen Flügel hat, der hart konservativ ist. Brauchen Sie deren Zustimmung zum einen im Wahlprogramm für die Ratssitze und auch persönlich? Oder ist das ein Bereich, wo Sie sagen, Ihsan Kangarani und auch CDU, das ist mittlerweile so stark, so in Mitte, damit erreiche ich auch, selbst wenn ich diesen Parteiflügel nicht mehr voll hinter mir habe, genug Menschen, um am Ende mit Sitzen ausreichend gewählt zu sein und auch persönlich ausreichend gewählt zu sein?
Ich versuche mal, Ihre Frage richtig zu verstehen. Also sollte ich Oberbürgermeister dieser Stadt werden und etwas vorschlagen als Beschluss der Stadtverwaltung, wovon ich fest überzeugt bin, dass es dieser Stadt dienlich ist und dass es dem Wohl der Menschen dient, dann werde ich dafür Werbung machen und hoffen, dass ich dafür die Mehrheiten finde. Als Mitglied der CDU Göttingen zeichnen wir uns die letzten Jahre mit einer unglaublich präsenten, starken Stadtverbandsvorsitzenden, die auch den Willen hat, unsere Politik in Hannover, in Niedersachsen zu übertragen. Offenheit, Transparenz und vor allem Toleranz, das zeichnet uns hier in Göttingen aus. Und das mit so einem Erfolg, dass wir als Partei der Mitte immer mehrheitlich gewählt worden sind, auch in meiner Nominierung, und immer die mehrheitlichen Willen der Parteimitglieder auf unserer Seite haben. Und das zeichnet uns, glaube ich, als Partei besonders aus. Es ist die CDU Göttingen. Und das sollte man immer wieder betonen. Und vielleicht kann die CDU Göttingen auch eine Blaupause sein für die CDU der Zukunft.
Ich lasse das jetzt mal so stehen und bedanke mich, und dass ich die Äußerung bewerte in eine wie in die andere Richtung, und bedanke mich für das Interview zum Wahlprogramm und am Ende auch zu der Frage, wie Sie sich und Sie die Partei innerhalb der CDU Deutschland einordnen.
Vielen Dank.
Das war ein Interview von Nico Marder. Er hat mit Ihsan Kangarani, dem CDU-Oberbürgermeisterkandidaten der Stadt Göttingen, über das Wahlprogramm seiner Partei gesprochen. Die Kommunalwahl findet am 13. September statt.